Folge 5 von Pichlers Podcast. Von und mit Kevelers Bürgermeister Dominik Pichler. Dominik, grüße dich.
Ja, hallo, grüße dich.
Und heute wird es tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes der Keveler Podcast. Denn wir sprechen nicht nur über Keveler selbst, sondern natürlich auch um die Ortschaften, die zu Keveler dazugehören. Das wird heute unser großer Fokus sein. Und ich weiß, du warst schon viel unterwegs, bist viel unterwegs, aber Corona macht das ja durchaus schwieriger, in der ganz großen Kapelle unterwegs zu sein dieses Mal.
Ja, richtig. Deswegen haben wir das auch gemacht. Jetzt in den Ortschaften nur niederschwelliges Angebot zu machen, nicht übertrieben dafür zu werben, weil wir eben nicht für, weiß ich nicht, größere Menschenansammlungen sorgen wollen. In Wilkenau und Twisteden waren wir jeweils sonntags auf dem Minigolfplatz mit der Familie. In Wetten waren wir im Knorsesaal abends. Und ja, ist jetzt eine Aufzeichnung. Also am kommenden Samstag, der dann aber, wenn es ausgestrahlt wird, gewesen ist, werde ich in Kerwenheim sein. Und dann bin ich quasi mit den Ortschaften, ja, in Anführungsstrichen durch. Ja, aber also bin dann eben auch persönlich da gewesen und muss ansonsten hoffen, wenn jemand Fragen hat, dass er die dann eben vielleicht nicht Auge in Auge stellt, weil er nicht da gewesen ist, sondern eben zum Beispiel über den Podcast Fragen stellt.
Wollte ich gerade sagen, und wir haben Fragen bekommen. Das ist schon mal die gute Nachricht vorneweg. Die werden wir auch abarbeiten. Wir werden versuchen, alles abzuarbeiten, gerne auch weiterhin Fragen stellen. Und Dominik, so langsam dürfte ja die Pulskurve so ein bisschen nach oben gehen, denn wenn wir jetzt ausstrahlen, dann ja, sind es noch gute 6 Wochen bis zur Kommunalwahl, aber es hat sich ein bisschen was getan, denn du hast ja auch, was die Kevelerer Parteien angeht, durchaus nochmal Rückenwind bekommen.
Das stimmt, ja, wir Also ich darf vermelden, dass ich nicht nur von der SPD unterstützt werde, sondern auch von den Grünen, der FDP und der KBV, sodass also nur noch in Anführungsstrichen die CDU fehlt, die aber natürlich nicht dazu kommt, weil sie einen eigenen Kandidaten hat.
Dürfte schwierig
sein. Ja. Die Frage haben die im März beantwortet und haben Nein gesagt. Mhm. Aber also während ich bei den Grünen noch sehr darauf gehofft habe, dass sie das tun, weil die CDU sich die Grünen so seit einem Jahr als Hauptgegner ausgeguckt hatten, war das bei der FDP und der KBV nicht unbedingt gesetzt. Das sind beides ja Parteien aus der bürgerlichen Mitte. Aber ich habe halt im Laufe der letzten 5 Jahre mit denen auch das ein oder andere Mal meinungsmäßig über Kreuz gelegen, sodass das also jetzt keine sichere Bank war. Und umso mehr freue ich mich, dass da insbesondere mit Blick eben auf die letzten 5 Jahre von beiden Fraktionen gesagt wurde, doch, genau das Parteiübergreifende hat uns sehr angesprochen, auch wenn wir eben nicht immer einer Meinung waren. Das möchten wir gerne so behalten.
Ja, dann zumindest ja nicht die schlechteste Grundvoraussetzung jetzt für den Endspurt in Richtung Kommunalwahl. Und wir hoffen natürlich, dass alle Leute auch wirklich irgendwie an die Urne gehen oder zumindest, wenn man ein bisschen Sorge hat, die Briefwahl beantragt. All das ist ja möglich und die Stimme sollte man so oder so definitiv abgeben. Bleiben wir kurz bei der CDU. Ich habe schöne Bilder gesehen in einem Video, die CDU gemacht hat von der Stadt Keveler. Ist das bist du dir jetzt auch vorgedrungen?
Ja, ich habe mir das auch mehrfach angeguckt. Also man guckt, ich nehme an, die machen das genauso bei mir. Man guckt sich die Sachen ja genau an, muss sagen, Kompliment, schöne Bilder, guter Schnitt. Ja, aber halt für die Themen macht es wahrscheinlich mehr Sinn, also wenn man sich wirklich informieren will, sich den Podcast anzuhören, weil da kommt ja thematisch mehr bei rum, ist natürlich auch ein anderes Format. Aber Keveler ist in schönen Bildern eingefangen, da sieht man auch, was in den letzten 5 Jahren so passiert ist. Das Gradierwerk ist zu sehen und auch anderes. Doch, ich kann stolz drauf sein.
Dann kümmern wir uns hier weiter um die Inhalte und machen die Bilder im Kopf. Ja, das ist ja genau, hier der große Vorteil bei einem Podcast. Und wir haben es gerade schon gesagt, Dominik, heute geht es vor allen Dingen um die Ortschaften. Ja, da haben wir Kerwenheim, da haben wir Winnekendonk, da haben wir Twisteden. Also alles das, was rund um Keveler mit dazugehört und werden uns da auch so ein bisschen abarbeiten. Du hast schon gesagt, du warst in den meisten Ortschaften, jetzt haben wir es wie gesagt aufgezeichnet, warst vergangenen Samstag dann auch in Kerwenheim. Wie bist du da mit den Leuten ins Gespräch gekommen? Was waren da so auch die drängendsten Themen?
Ja, ist ja unterschiedlich. Wir werden ja gleich sicherlich die Ortschaften auch im Einzelnen durchgehen, gerade weil eben auch in den unterschiedlichsten Ortschaften unterschiedliche Fragestellungen auftauchen. Aber es gab natürlich ein paar Fragen, die alle Ortschaften gleichermaßen betreffen. Zum einen eine Frage, die immer wieder kommt, wie sieht das mit der ärztlichen Versorgung auch gerade in den Ortschaften aus? Mhm. Mit so Besonderheiten, wo ich mich gefreut habe, dass der Zahnarzt in Wetten bleibt, weil der Sohn das übernommen hat und da auch bleibt, also solche Dinge. Aber ansonsten muss man natürlich gucken, ganz grundsätzlich die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, gerade die hausärztliche ist insofern schwierig in Keveler, weil da die Altersstruktur problematisch ist, die sind vergleichsweise, also nicht alle, aber im Schnitt ziemlich alt und da wird es in den nächsten 10 Jahren deutliche Umbrüche geben. Da müssen wir einfach gucken, dass da der Generationswechsel gelingt und dass da eben insbesondere auch in den Ortschaften Nachfolger gefunden werden. Mhm. Darüber hinaus ein Thema, was ja die Ortschaften alle schon getroffen hat, ist das Thema Glasfaser. Da sind wir beim Thema Digitalisierung. Ne? Die Ortschaften oder Ortschaftskerne sind weitgehend angebunden. In Wetten wird gerade eben angeschlossen, aber in Twisteden und in Kervenheim ist man soweit schon fertig. In Winnekenong ist man in Teilen fertig. In Schraveln soll es jetzt dann demnächst losgehen. Und Kevela beteiligt sich ja an dem kreisweiten Programm der Weißen Flecken. Also im Grunde genommen ist das ein Bundesprogramm, auf das sich der Kreis beworben hat.
Auch schon,
genau. Ganz genau. Und da soll es jetzt Ende des Jahres losgehen. Und dann sind wir, was Glasfaser angeht, auch bei den Ortschaften gut durch. Kevela Mitte soll demnächst eine Abfrage stattfinden, inwieweit Mitte auch mit Glasfaser versorgt wird. Bin ich sehr gespannt, weil da Mitte ja vergleichsweise gut versorgt ist. Das war ja in den Ortschaften in Teilen anders und sehe ich durch den Glasfaserausbau tatsächlich einen erheblichen Fortschritt, auch gerade für die Ortschaften. Ja, und als drittes Thema, vielleicht nur ganz kurz, weil das tatsächlich, also fast egal, wo man war, ein Thema war, nämlich die Frage der Wohngrundstücke. Mhm. Die Ortschaftsbewohner wollen halt immer ganz gerne auch, dass die eigene Nachkommenschaft auch in der Ortschaft bleibt und die wollen da auch gerne bleiben. Spricht ja auch für die Ortschaft, dass die Leute nicht alle abhauen wollen, sondern vor allen Dingen auch da bleiben wollen. Und da müssen wir halt gucken, dass wir da bedarfsgerecht Grundstücke schaffen. Da sind wir jetzt so weit, dass in der nächsten Zeit in drei Ortschaften was stattfindet. Das nächste, was stattfinden dürfte, ist das Baugebiet in Wetten. Da müssen wir noch abklären, die Lärmsituation da am Raiffeisenmarkt. Die haben da noch Einwände erhoben. Aber wenn alles glatt geht, sollte Erschließung eventuell sogar schon Ende 2020 möglich sein. Wie gesagt, wenn das mit dem Raiffeisenmarkt geklärt wird. Ansonsten sind wir in Winnekenong, da kommen wir gleich noch drauf, dran, etwas zu erschließen, wo nicht nur ein Edeka entsteht, sondern eben auch 18 Wohneinheiten. Da hoffen wir, dass wir in der ersten Hälfte 2021 erschließen können. Und in Twisteden die Erweiterung der Elisabethstraße, das wird noch ein bisschen länger dauern, aber zweite Hälfte 2021 haben wir da eigentlich eingepreist. Das ist so das, was da als nächstes ansteht in der Wohnbauentwicklung in den Ortschaften. In den anderen Ortschaften gibt es Erweiterungsmöglichkeiten, also in Kervenheim, Haagsche Feld, da müssen wir irgendwann mal rangehen, gucken wir mal. Aber nochmal, man kann und man sollte auch nicht überall alles gleichzeitig machen, aber das ist sozusagen, was die Wohnbaugebiete angeht, das, was momentan hier in der Pipeline ist.
Ja. Lass da mal einhaken, weil wir haben Fragen bekommen und die wollen wir natürlich auch in diesem Podcast hier abarbeiten. Eine Dame sagt, am besten ohne Namen, dann machen wir das auch so, bei allem Respekt, eine junge Dame auf jeden Fall und die gehört nicht zu denen, die mal ja gar nicht erst mit dem Gedanken gespielt haben, abzuhauen. Die war nämlich weg, die möchte aber wiederkommen und sie schreibt, mein Partner und ich kommen aus Twisteden, sind aber für Studium und Ausbildung nach Köln gezogen. Das ist ja erstmal jedem unbenommen. Jetzt möchten wir zurück nach Twisteden ziehen und uns dort mit einem Eigenheim sesshaft machen. Leider ist das für junge Menschen aber nicht so einfach, schreibt sie. Die meisten Grundstücke sind im Privatbesitz und es besteht kein Interesse an einem Verkauf. Wir haben alles schon abgeklappert. Es ist nun bereits seit mehreren Jahren davon die Rede, ein Neubaugebiet in Twisteden anzulegen. Die Warteliste zeigt den Bedarf an Grundstücken. Wann soll dieses Baugrundstück kommen, fragt die junge Dame. Und wieso dauert dieser Prozess so lange? Und nach welchen Vergabekriterien werden denn diese Grundstücke verteilt? Ich hatte am Anfang unserer Suche nicht gedacht, dass es so schwer sein würde, als junges Paar mit Ambition zur Familiengründung zurück in die Heimat kehren zu können. Ist es möglich, diese Frage zu beantworten? Da sage ich erstmal ja. Die Inhalte, Dominik, die kommen von dir.
Ja, also ich habe es ja eben schon gesagt. Erweiterung Elisabethstraße mit ca. 25 Wohneinheiten ist gerade im Planungsprozess. Da hoffen wir, dass die Erschließung ja in einem Jahr, also zweite Hälfte 2021, stattfinden kann. Da gibt es eine Warteliste. Diese Warteliste umfasst mehr als die 25 Leute. Da wird man also Vergabekriterien zugrunde legen müssen, wer unter welchen Umständen das bekommt. Aber da ist das sicherlich hilfreich, dass das, ich sag mal, Leute sind aus Twisteden, die wieder zurückkehren wollen, ohne jetzt ein Versprechen abgeben zu können. Aber letzten Endes werden diese Vergabekriterien festgelegt und danach wird dann einfach eine Liste vorgegangen, ja.
Aber das wird schwieriger, ne? Also ich habe das auch schon aus vielen Städten gehört, die dann sagen, wenn man nicht mindestens dort geboren ist, kann es auch schon schwierig werden. Also so Vergabekriterien festzulegen, stelle ich mir auch nicht so einfach vor.
Das ist richtig, aber es wird ja, zumindest in der Vergangenheit ist das so gewesen, das wird auch jetzt wieder so sein. Da wird der Ortsvorsteher mit einbezogen, der ja nun auch wirklich ganz nah dran ist. Und da gehe ich fest von aus, dass da eine gute und gerechte Lösung gefunden wird. Und dass dann nach Möglichkeit eben insbesondere auch die, für die es ja auch gedacht ist, nämlich die jungen Familien, dass für die dann eben auch ein Baugrundstück übrig bleibt.
Schau mal, die Leute wollen zurück in den Schoß der Heimat. Ist ja auch nicht die schlechteste Botschaft, die man haben kann. Aber Yannick Baerbeik hat sich auch gemeldet. Er spricht für die Organisation Fridays for Future im Kreis Kleve. Und das zahlt auch so ein bisschen bisschen auf das ganze Thema Baugebiete ein und Stadtentwicklung. Er stellt nämlich die Frage, Herr Dr. Pichler, wohin wollen wir wachsen? Dabei sei ja auch zu beachten, dass der Flächenschwund massive Auswirkungen bereits auf Umwelt und Natur haben. Wie gedenken Sie dort, dem konkret entgegenzuwirken?
Ja, das ist jetzt eine sehr weitgehende Frage, die den Wohnungsbau ein Stück weit überschreitet. Aber ich versuche es mal trotzdem mit einer knappen Antwort. Die Wohnbaugebiete in den Ortschaften sind ja ohnehin nur nach Bedarfen festgelegt. Also da können wir ja nicht Gott weiß wie wachsen. Das wollen wir auch gar nicht. Sollen aber eben die Bedarfe abgedeckt sein. Problematischer wird das dann eher mit Wohnbaugebieten etwa in Keveler Mitte, wo wir ja an der Hülz, aber auch eben an der B9 entlang größere Baugebiete entwickeln. Da wird sich der Rat der Stadt Keveler tatsächlich irgendwann im Laufe der nächsten Legislaturperiode die Frage stellen müssen, wie weit wollen wir wachsen? Wollen wir über die 30.000? Wollen wir deutlich über die 30.000? Ich glaube, wir wollen nicht deutlich über die 30.000, aber am Ende entscheidet das der Rat, wie weit wollen wir noch Baugebiete ausweisen. Das andere Problem, was damit aber auch angesprochen wird, das ist natürlich, wollen wir noch hektarweise Gewerbegebiete ausweisen oder, und ich nehme an, auch darauf spielt Yannick Baerbeig an, wie sieht das eigentlich aus mit Straßenbau? Also gut, das Thema OW1 ist eben eins, aber das ist jetzt eben auch gerichtlich mehr oder weniger ausgefochten und findet jetzt statt. Da wird man gucken müssen, dass dann die Kompensation vernünftig läuft und diese Dinge. Aber eben auch für zukünftige Bauprojekte, zukünftige Straßenbauprojekte ist die Frage ja richtigerweise gestellt. Und da wird man immer eine Abwägung vornehmen müssen. Lohnt sich die Flächenversiegelung, die Zerschneidung von Landschaft, das Wegnehmen der Ressource Boden, das Wegnehmen der Ressource Fläche, die Versiegelung von Raum, lohnt sich das? Welchen Gegenwert haben wir und ist dieser Gegenwert genug wert, um das wirklich zu tun? Ich glaube, da ist man eben in früheren Jahren, wo das noch gar kein großes Thema war, deutlich lockerer mit umgegangen. Und da wird man jetzt mit Sicherheit deutlich mehr drüber nachdenken. Wir haben das Thema zum Thema Klimafolgenanpassung auch, wo es darum geht, dass das Wasser auch bei Starkregenereignissen im Boden versickert nach Möglichkeit, dass eben Grundwasser nicht permanent absinkt und die Ernten nicht schlecht werden, nur weil mal irgendwie zwei Wochen kein Regen fällt. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber alles in allem müssen wir halt eben schauen, dass das rund bleibt und die Frage der Fläche muss daher in der kommenden kommenden Wahlperiode beantwortet werden. Ja.
Also kein Thema für die leichte Kappe und von Yannick Baerbeig werden wir nachher noch die ein oder andere Frage ebenfalls mit beantworten. Und natürlich dürfen weiter Fragen gestellt werden, nämlich über unsere WhatsApp-Nummer 0151 1240 6792. Auf jeden Fall gerne Fragen stellen und dann werden wir die hier nach Möglichkeit auch vollumfänglich abarbeiten. Ja und Dominik, wir haben jetzt gerade schon über Neubauprojekte gesprochen und wir haben gesagt, es geht heute vor allen Dingen in die Ortschaften und da schauen wir doch mal rüber nach Winnenkendorn. Nachdem wir gerade schon ein bisschen in Twisteden gewesen sind, da soll ja ein neuer Edeka gebaut werden und das ist ja so ein bisschen auch das Thema, was Herr Baerbeig angesprochen hat.
Ja, da reden wir wieder über eine Flächenversiegelung, denn da geht es um einen Sportplatz in der Dorfmitte, sagen wir mal, in der Ortschaftsmitte. Da soll ein neuer Edeka drauf. Edeka Brüggemeier ist ja ein Winnekendonker Betrieb. Die sitzen momentan in Winnekendonk, ich sag mal, in einer Situation, die für sie ausbaufähig ist. Laden zu klein, Verwaltung angemietet. Und die suchen da eine vernünftige Lösung, damit sie weiterhin in Winnekendonk bleiben können. Das ist ja nun auch bei einem Edeka eine Geschichte, die für eine Ortschaft wie Winnekendonk wirklich auch mal ein gutes Signal auch ist des Unternehmers, der sagt, ich will hier bleiben. Ja. Und da versucht man natürlich auch was möglich zu machen und das scheint zu funktionieren, wobei wir da halt eben auch noch im B-Plan stehen. Es sind halt verschiedene Spieler mit am Tisch, die Kirche ist mit am Tisch, die Viktoria Winnekenog ist mit am Tisch, weil die ja den Sportplatz letztlich verlassen müssen, insbesondere die Damenmannschaften. Ja, und wir versuchen halt eben da eine Lösung zu schaffen, dass da neben den Wohneinheiten, die wir ja gerade schon angesprochen haben, vor allen Dingen eben auch den neuen Edeka-Markt möglich machen, plus die Verwaltung von Edeka Brüggemeier, die da eben entstehen soll. Und wenn das gelingt, wäre das, glaube ich, für die Ortschaft Winnekendonk und für die meisten Bewohner da ein gutes Signal. Ja.
Kompromisse müssen gefunden werden, aber es deutet viel darauf hin, Dominik, dass die Viktoria quasi vom Platz gehen muss.
Ja, zumindest an dieser Stelle. Die haben ja den Sportpark am Ortsausgang. Doch dann wird es natürlich irgendwann mal eng, zumal ja die Damen auch sagen wir mal, andere Umkleiden nutzen sollten parallel als die Männer. Das liegt in der Natur der Sache. Das heißt also, die Viktoria wünscht sich einen Ausbau des Umkleidehauses, aber eben auch einen Kunstrasenplatz. Kunstrasenplatz haben wir ja schon unterstützt als Stadt in Tüstedt und in Kevela für den KSV, jeweils mit einem Zuschuss. Aber da steht dann natürlich eine andere Finanzierung dann dahinter, wenn man dann auch noch ein Umkleidehaus umbauen muss. Und da hat Winnekenong sozusagen einen natürlichen Verbündeten, nämlich die Union Wetten. Die haben ein ähnliches Problem. Nicht, dass sie irgendwo umziehen müssen, aber die haben halt einen Platz, der wirklich jenseits von Gut und Böse ist, wenn ich das jetzt mal ein bisschen überspitzt sagen darf. Und auch ein Umkleidehaus, an dem man was machen muss. Insofern also gleich zwei Ortschaften mit sehr vergleichbaren Problemen. Die brauchen Kunstrasenplatz und einen Umbau des Umkleidehauses. Und da war Anfang des Jahres bereits jemand von der Bezirksregierung da gewesen, um sich die beiden Lokalitäten anzuschauen, und eigentlich war geplant, dass beide Maßnahmen in den Fördertopf kommen, und dann kam Corona und der Fördertopf ging zu. Und das ist insofern ein bisschen blöd, weil so ganz ohne Förderung wird das für den Verein, für den jeweiligen Verein vermutlich nicht zu stemmen sein und auch für die Stadt, wenn sie helfend unterstützt, eine ziemlich teure Angelegenheit. Wir haben jetzt aber gerade ein neues Förderprogramm aufgelegt bekommen, beide Vereine vermutlich von profitieren können. Also müssen wir noch prüfen, ob auch Kunstrasenplätze da gefördert werden können. Umkleidekabinen werden es wohl. Und jetzt müssen wir uns eben mit beiden Anlagen auf dieses Förderprogramm bewerben und sind, sagen wir mal, optimistisch, dass das funktionieren kann. Aber wie das halt bei so Fördertöpfen ist, da bewerben sich auch andere drauf. Und letzten Endes gehört auch ein bisschen Fortune dazu, dass man dann halt mit beiden Vereinen durchs Ziel geht. Aber wenn das gelingt, würde das sowohl der Viktoria Winnekenong als auch der Union Wetten erheblich helfen. Und dann wäre sozusagen dieser Wegfall aus März, dieser Wegfall des Fördertopfs, dann, wenn auch zeitlich verzögert, aber dann doch an der Stelle ausgeglichen. Das ist jedenfalls das, wo wir hinwollen mit beiden Vereinen. Mhm.
Du hast über Corona gerade auch schon gesprochen. Das hat die Sportvereine, das hat die gesamte Wirtschaft betroffen und natürlich auch sehr viel das Thema Gastronomie. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber gerade in Wetten stellt sich ja gerade auch eine große Frage, denn der Knorsesaal, da ist die Zukunft mehr als unsicher im Moment.
Ja, der Knorsesaal ist ja quasi die öffentliche Begegnungsstätte in Wetten mit angeschlossener Kneipe, und die Pächterin ist rausgegangen, und da sind wir gerade in Gesprächen. Wir versuchen, Lösungen zu finden, die den geselligen Vereinen, die der Ortschaft Wetten hilft. Schön wäre natürlich wieder ein Pächter. Das ist jetzt in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig, aber die Gespräche laufen. Es gibt ja einen Trägerverein auch dazu, und die Stadt hat ein großes Interesse daran, dass es in Wetten da weitergeht. Und dass der Knorsesaal weiter betrieben wird, da sind wir auf der Suche nach einer Lösung. Das lässt sich jetzt, also wäre jetzt einfach frech, wenn ich sagen würde, wir finden da in den nächsten zwei Wochen eine Lösung. Da wird es eine Lösung geben, weil eigentlich alle Beteiligten eine Lösung finden wollen. Aber da müssen wir halt noch ein paar Gespräche führen, und ich hoffe dann, dass wir irgendwann sagen können, jetzt ist es gut und wir haben eine Lösung, die funktioniert.
Aber genau wie du sagst, ich glaube, gerade für die kleineren Ortsteile ist es ja wichtig, dass man einen so einen zentralen Anlaufpunkt hat, ne?
Ganz genau. Das ist ja auch der Grund, warum ja die Ortschaften soweit alle gucken, dass sie irgendwie an ein Bürgerhaus oder an eine öffentliche Begegnungsstätte kommen, und auch warum eben auch in Kervenheim immer mal wieder auch gesagt wird, wir haben übrigens keine, und beim Saal Brauers müssen wir halt schauen, wie lange betreiben die Betreiber noch den Saal Brauers, und spätestens wenn die den Laden zumachen, haben wir nichts mehr, und dann wird es halt für Kervenheim wirklich eng. Alle anderen haben einen wie auch immer gearteten Bürgersaal. Die öffentliche Begegnungsstätte in Winnekenong überstrahlt das in den Ortschaften so ein bisschen, denn das IBC in Tüstedt, sag mal, ist jetzt natürlich nicht in dem baulichen Zustand, und im Knorsesaal haben wir die so eben beschriebenen Probleme, ne? Mhm.
Also auch vielfältige Herausforderungen natürlich in den Ortschaften, das spiegelt sich wieder dann in der gesamten Stadt, aber bleiben wir auch nochmal kurz in Wetten, denn zumindest, wenn es dort brennt, da gibt es ab sofort deutlich bessere Grundvoraussetzungen, es ist ein neues Feuerwehrfahrzeug da.
Ja, ganz genau, das ist eine Geschichte, die nicht ständig in Wetten passiert, weil so ein Feuerwehrfahrzeug kostet einen Haufen Geld. Mhm. Aber da ist es tatsächlich soweit. Wir haben in diesem Jahr in Kervenheim ein neues Feuerwehrfahrzeug bekommen, und wir haben jetzt auch in Wetten sozusagen fangfrisch ein Feuerwehrfahrzeug, sodass also sich mal wieder auszahlt, dass da in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, eigentlich auch Rat und Verwaltung immer an einem Strang gezogen haben und geguckt haben, dass die Feuerwehr hier in Kevela und auch in den Ortschaften top ausgestattet ist. Und ja, Wetten hat jetzt ein tolles neues Fahrzeug, und wollen wir hoffen, dass das Fahrzeug nicht zu häufig raus muss, aber eben für den Fall der Fälle ist es da.
Dominik, und wenn es um die Feuerwehr geht, dann können wir gleich wieder nach Tüstedt schauen, denn auch dort steht das Thema Feuerwehr durchaus im Fokus.
Läuft ja heute wie geschnitten Brot hier, die Überleitung der Themen.
Bitte.
Völlig richtig. In Tüstedt steht ein neues Feuerwehrgerätehaus an. Das muss schlicht und einfach, weil das alte zu klein geworden ist. Also die neuen Fahrzeuge sind mittlerweile zu groß, die passen da nicht mehr rein. Und es ist auch in Jahre gekommen. Da sind momentan zwei Grundstücke im Gespräch. Die Umsetzung ist natürlich möglichst kurzfristig geplant und am liebsten Fertigstellung circa 2022. Aber da müssen wir halt eben gucken, wie sich die Dinge entwickeln. Jedenfalls das Feuerwehrgerätehaus steht in Twisting oder steht für uns in Twisting auf der Prioritätenliste ganz weit oben, weil da auch der Brandschutzbedarfsplan das sagen wird. Der ist zwar noch nicht durch, aber da sind wir uns sehr, sehr sicher, dass der Brandschutzbedarfsplan ein Feuerwehrgerätehaus für Twisting vorsehen wird, weil im Entwurf steht es drin und wir sehen auch die Notwendigkeit selber. Und deswegen planen wir momentan voll in die Richtung, dass da was gebaut wird.
Wenn wir über die Ortschaften sprechen, müssen wir natürlich auch über die Verkehrsanbindung sprechen. Und gerade jetzt in den Sommerferien ist das Irland in Twisteden ja in aller Munde. Also sämtliche Familienfreunde von mir sprechen mich auch an und sagen, kennst du das, warst du da schon mal, da muss ich unbedingt hin. Und das sorgt natürlich für das ein oder andere Auto, was dann auch unter anderem durch Twisteden fährt. Und auch das ist ein Thema, was die Menschen dort umtreibt.
Ja, das stimmt. Also soll jetzt nicht zynisch klingen, in diesem Jahr ist der Verkehr aufgrund von Corona sicherlich weniger, weil das Irland schlicht und einfach nicht so viele Gäste reinlassen darf. Aber wir hoffen sehr, dass das Irland möglichst bald wieder voll sein darf. Und es ist also ein Thema, was immer wieder aufgeworfen wird. Wie kann man die Ortsdurchfahrt Twisting ein Stück weit auch von dem Verkehr befreien, der da ins Irland rollt? Da wird man gucken müssen, wie man es löst. Man kann Ortsdurchfahrten natürlich ich sag mal, möglichst unattraktiv gestalten. Aber ja, letzten Endes, es ist nicht einfach. Ja? Also weil die Leute sollen ja zum Irland. Und wenn die Navis so eingestellt sind, dass die durch die Ortsdurchfahrt geleitet werden, da kann man noch so sehr beschildern, da kann man noch so sehr darauf hinweisen, wie die Wege sein sollten.
Kennt jeder von uns, ja.
Die Leute fahren halt dann einfach nach Navi. Also früher ist man nach Straßenkarte gefahren. Heute fährt man nach Navi und da kann man halt eigentlich nur versuchen, auch darauf einzuwirken, dass die Navis das entsprechend anders lösen. Zumal ich eigentlich auch die Hoffnung habe, wenn denn dann die OW1 denn mal gebaut ist, dass dann tatsächlich auch über die OW1 gefahren wird und dann eben nicht über die Ortsdurchfahrt Twisteden kommt, sondern dass da hinten am Einhorn sozusagen abgebogen wird Richtung Twisteden und die dann sozusagen direkt aufs Irland zufahren. Aber ich kann das gut verstehen, dass das momentan ein Thema ist und dann müssen wir jetzt auch für den Moment gucken, dass wir die Probleme soweit im Griff halten.
Es gibt Dauerbrenner-Themen in Kevela, die gibt es wahrscheinlich in jeder Stadt, aber auch in diesem Podcast haben wir schon über einige gesprochen und eins hast du gerade schon mal kurz angerissen, nämlich das Thema OW1, immer wieder mal ein Thema hier in Pichlers Podcast und das verbindet ja auch so ein bisschen die Ortschaften Winnekendonk und Wetten und wir wollen auch da mal ganz kurz eben sagen, wie ist der aktuelle Sachstand denn, was die OW1 angeht?
Ja, der aktuelle Sachstand hat sich insofern nicht verändert, als eben noch unklar ist, ob der zweite Kläger, der jetzt in der Hauptsache in der ersten Instanz verloren hat, ob der in die zweite Instanz geht oder nicht. Es ist so, dass seitens Straßen NRW weiter geplant wird. Die müssen das Flurbereinigungsverfahren durchführen, die müssen weiter planen. Die werden mit Brückenbauwerken anfangen, damit die errichtet werden. Letzten Endes wird man sehen müssen, ob die denn den ersten und zweiten Bauabschnitt bis zum Altwettener Weg schon mal machen. Denn das würde ja tatsächlich bereits auch die Ortsdurchfahrt Wetten und die Rheinstraße unter Umständen ein Stück entlasten. Da kann ich nur hoffen, dass das bereits dann gemacht wird. Aber da müssen wir einfach im Gespräch bleiben, auch mit Straßen NRW und ansonsten natürlich die Entwicklung abwarten. Es läuft derzeit noch eine Petition der Initiative Rettet die Binnenheide. Das entscheidet dann auch der Petitionsausschuss und eben nicht, und zwar des Landtages Nordrhein-Westfalen. Also die Stadt Kevela ist da außen vor, die Gerichte sind da außen vor und da werden wir irgendwann im Herbst eine Entscheidung bekommen. Und also ich werde den Teufel tun und hier irgendeiner Entscheidung eines anderen Gremiums vorweggreifen, auf das ich überhaupt keinen Einfluss habe.
Jetzt werden die Pichlers Podcast-Hörer in Kervenheim sagen, wann sind wir denn an der Reihe? Jetzt, liebe Kervenheimer. Wir haben jetzt über Twisting gesprochen, über Wetten, über Winnekendonk, über Kevela eine ganze Menge. Jetzt geht's nach Kervenheim. Und auch da sehe ich auf unserem schlauen Spickzettel ein Thema, das sich an das von gerade anschließt, nämlich das Thema Straße. B67N ist da ein Stichwort für die Ortschaft Kervenheim.
Genau, da ist im Raum eben die Querstange, letztlich der A57 rüber zur A3, darum geht's. Da gibt's momentan artenschutzrechtliche Probleme, die man entweder löst oder nicht. Wenn man die nicht lösen kann, muss man an einer anderen Stelle anschließen. Da ist unser letzter Stand der Dinge, dass das Planfeststellungsverfahren laut Straßen NRW Ende des Jahres beginnen soll. Da weiß ich allerdings, also das, ich habe mich ja vorbereitet. Mein letzter Stand der Dinge ist da aus dem Jahr 2019. Da müssten wir also nochmal nachhaken. Aber da ist eben die B67N weiterhin geplant und da soll es jetzt eigentlich auch losgehen, zumindest mit dem Planfeststellungsverfahren.
Wir machen eine kleine Zeitreise. Alle, die in der Schule in Deutsch gut aufgepasst haben, werden jetzt sagen, worum es sich handelt. Wenn ich sage, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, wirst du in Kerfenheim gewesen sein.
Richtig.
Und du weißt aber trotzdem natürlich auch jetzt schon, welche Themen dort auf der Agenda gestanden haben werden, aber auch wahrscheinlich dauerhaft stehen werden. Was sind da so die größten Themen, was Kerfenheim angeht, Dominik?
Ja, zum einen haben die natürlich zum Überleben dieser Ortschaft aus meiner Sicht maßgeblich und wichtig ist eben der Teilstandort ehemalige St. Norbert Grundschule, jetzt eben Teilstandort Oberberggrundschule Winneken und Kerfenheim. Da setzt sich die Verwaltung, setzt sich der Rat, setzt sich der Schulausschuss nach Kräften dafür ein, dass der erhalten bleibt. Denn neben dem Kindergarten ist die Grundschule natürlich ganz, ganz wichtig, damit so eine Ortschaft nicht irgendwann ausblutet, damit da auch Vereinsleben stattfinden kann, damit junge Familien weiterhin da wohnen wollen, da hinziehen oder eben auch bleiben wollen. Daher ist die Grundschule oder der Grundschulteilstandort eben ganz, ganz wichtig. Und darüber hinaus, das ist ein anderes Thema, das ist die Burg Kerfenheim, wirklich ein schönes Gebäude. Aber da muss man eben auch schauen, kann man da was draus machen? Und ich weiß, dass da in Kerfenheim bereits viele gute Ideen entwickelt worden sind. Da wird man Fördermöglichkeiten ausloten müssen. Wir werden jetzt hoffentlich in eine zweite LIDA-Förderperiode kommen. LIDA, leistende Landschaft, ist zur Förderung oder ist für den ländlichen Raum da. Und da lässt sich möglicherweise was generieren. Und das wäre für die Kerfenheimer selber, glaube ich, eine tolle Sache, wenn die Burg Kerfenheim, die ja bereits, sagen wir mal, Schauplatz auch zuletzt der Kirmes gewesen ist und auch am 1. Mai der Platz vor der Burg genutzt wird, dass dieser Begegnungsraum dann eben auch weiter aufgewertet wird. Und ja, mal schauen, wohin das geht. Also ich kann das verstehen, wenn da gesagt wird, wir wollen da derzeit keine Konkurrenz zum Saal Brauers schaffen. Mhm. Aber letzten Endes ist die Burg Kerfenheim aus ganz vielen Gründen wirklich auch wichtig für Kerfenheim und könnte unter Umständen irgendwann eben auch einen Begegnungsraum ersetzen oder zumindest da eine Option bieten. Ne? Das wird man aber in den nächsten Jahren sehen. Und darum geht es ja auch. Was kann man eigentlich, was passiert in den nächsten Jahren? Also da wird man hingucken, ja.
Die Perspektive, definitiv. Und eine Perspektive, die wir auch in einem dieser Podcasts schon mal sehr deutlich beleuchtet haben, ist ja das ganze Thema Umweltschutz, Klima, Klimafolgenanpassung. Wir haben gerade über die Burg Kerfenheim gesprochen. In dem Zuge können wir auch nochmal einen kurzen Schwenker zurück nach Wetten machen, nämlich mit dem Stichwort Wettener Hafen. Auch das ist ein Thema, was die Menschen dort umtreibt.
Genau, also Wettener Hafen ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit Duisburger Hafen oder so, aber es geht halt um eine Anlegestelle. Der Nils-Verband, der renaturiert ja momentan die Nils entlang, nicht nur in Kessel oder in Wachtendonk, sondern eben auch zuletzt auch in Wetten außen, nämlich bei Tegesselen. Was auch auf der Agenda steht, und zwar jetzt relativ bald auf der Agenda steht, ist das, was eben vom Nils-Verband Wettener Hafen genannt wird, da am Kaplanspasch an der Nilsbrücke. Da soll eine kleine, aber feine Renaturierung stattfinden. Und was ich persönlich daran toll finde, ist, dass das im Prinzip ja für jeden dann auch sichtbar und erlebbar wird. Ansonsten wird ja irgendwo, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, irgendwo in der Pampa, wird die Nils ein bisschen verschwenkt und keiner kriegt's mit. Hier geht es um eine Renaturierungsmaßnahme, die im Grunde genommen von jedem, der über die Nilsbrücke fährt, auch sichtbar und erlebbar ist. Ne? Im Übrigen nicht die einzige Gewässermaßnahme, über die man reden kann. Also, wo wir gerade bei der Burg Kerfenheim waren, auch da kann man ja über die Renaturierung der Kerfenheimer Mühlenfleut nachdenken. Ich weiß, dass es da auch schon Gedanken zu gegeben hat. Muss man halt mit dem Wasser- und Bodenverband Kerfenheimer Mühlenfleut mal reden. Boah, das ist aber heute auch schwierig mit den ganzen Vokabeln hier. Denn für Gewässerrenaturierung gibt es momentan relativ gut Fördermittel und das dürfte also für den Wasser- und Bodenverband auch interessant sein und vor dem Hintergrund der Klimafolgenanpassung, da sind wir nämlich wieder. Wir hatten die Situation 2016, als die Starkregenereignisse waren, dass wir genau wussten, da kommt das ganze Wasser aus Sonsbeck und wir wussten, es ist 12 Stunden da. Und wir wussten aber nicht, wie wirkt sich das auf Kerfenheim aus. Wir wussten nur, wir haben nichts mehr, was dazwischen kommt. Das Wasser kommt einfach. Und da wäre, also aus meiner Sicht jedenfalls, eine Renaturierung der Kerfenheimer Mühlenfleut vor Kerfenheim mit Sicherheit eine gute und sinnvolle Sache, um für den Fall, dass dann nochmal so ein Starkregenereignis kommt und das Wasser eben aus Sonsbeck kommt, dass da noch so ein Puffer dazwischen ist, der zumindest das Ganze verlangsamt, abfängt, ein bisschen in die Breite zieht. An der Stelle ist so eine Renaturierung eben nicht nur schön und ökologisch sinnvoll, sondern eben auch im Sinne der Gefahrenabwehr gut für die Bevölkerung. Und insofern hilft es eigentlich gleich allen, nämlich der Natur, der Bevölkerung, also eine Win-Win-Situation, so sehe ich das jedenfalls.
Und was Umwelt und Klima angeht, auch darüber haben wir schon in der allerersten Folge von deinem Podcast gesprochen, ist ja das Thema Klimafolgenanpassung und auch Fridays for Future. Da sind die Leute ja sehr aktiv, die jungen Leute, und Yannick Baerbeik haben wir vorhin schon mal kurz gehört und er hat auch noch die ein oder andere Frage gestellt. Yannick, verzeih uns, wir können nicht alle abarbeiten, viele haben wir aber schon auch parallel mit abgearbeitet, aber natürlich, Dominik, an dich ja auch eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Welchen Rang hat denn Klima- und Umweltschutz bei dir? Das ist die Frage, die Yannick Baerbeik hier nochmal stellt.
Das Thema Klimaschutz ist sicherlich in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen, ist so mein Eindruck. Ich hab ja nochmal reingeguckt in mein Wahlprogramm vor 5 Jahren, da taucht das Wort Klimaschutz nicht auf. Das ist ja letztlich erst in den letzten Jahren so richtig in Anführungsstrichen akut geworden, jedenfalls für mich fühlbar. Wir hatten die Starkregenereignisse 2016, wir hatten die letzten beiden Dürresommer, da merkt man doch, der Klimawandel ist auch in Kevela angekommen und damit muss man sich befassen. Und Kevela fängt nicht bei Null an. Wir sind schon seit einer ganzen Weile dabei beim European Energy Award. Das ist jetzt nicht klassischer Umweltschutz, sondern da geht es um die energetische Sanierung von öffentlichen Gebäuden und auch um Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Wir setzen gerade ein Klimaschutzkonzept um mit unserer Klimaschutzmanagerin. Aber dabei sollte es aus meiner Sicht nicht bleiben. Aus meiner Sicht ist der nächste logische Schritt der European Energy Award und nein, nicht der European Energy Award, sondern der European Climate Award. Mein Gott, immer diese hippen englischen Namen, ne? Das ist ganz furchtbar. Da kommt man ganz durcheinander.
Sag doch Energie-Oscar.
Ja, zum Beispiel. Also der European Climate Award ist jedenfalls ein Programm, das maßgeschneidert für Kommunen sich um Klimafolgenanpassung dreht, wo also quasi so ein Monitoring erfolgt, wo geguckt wird, was ist in dieser Ortschaft oder in dieser Gemeinde eigentlich erforderlich, welche Maßnahmen können ergriffen werden, müssen ergriffen werden, werden möglicherweise bereits ergriffen, und das Programm wird erheblich gefördert. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich auch ganz wichtig, weil ja immer gesagt wird, Mensch, das ist doch alles so grün und so. Das sind nicht rein grüne Themen, sondern vor allem eben auch Gefahrenabwehr. Da geht es darum, die Bevölkerung, die eigene Bevölkerung zu schützen vor Starkregenereignissen, Dürreereignissen, was da eben auch immer dann kommt. Ganz grundsätzlich müssen wir uns auch hier auf dem Land Gedanken darüber machen, wie wir mit den endlichen Ressourcen Fläche, Boden und Wasser umgehen. Da sind wir wieder bei Flächenversiegelung, das hatten wir ja heute schon. Und ob das jetzt überflutete Keller sind oder sinkende Grundwasserspiegel und schlechte Ernten, also letztlich müssen wir vorbereitet sein und müssen damit jetzt auch anfangen.
Also notwendige Themen, nicht zwingend grüne Themen, und die werden dich als Familienvater genauso umtreiben. Die umtreiben auch Yannick Baerbeik, und du hast ein Thema gerade kurz angerissen, nachdem er auch explizit gefragt hat, deswegen schieße ich die Frage gern nochmal nach. Wieso fördert Kevela die Photovoltaik auf den eigenen Gebäuden kaum?
Widerspruch, wir fördern die Photovoltaik auf den eigenen Gebäuden. Also wir haben um die 80 Gebäude. Allerdings eignen sich nicht alle Gebäude dafür, da sind also auch WC-Häuschen oder Bushaltestellen dabei. Aber wir haben also von der Zweifachsporthalle über verschiedene Grundschulen bis hin zum Wasserwerk und auch hier bei uns auf dem Rathaus, auf dem neuen Rathaus, haben wir Photovoltaik insgesamt eine Fläche von über 1000 Quadratmetern. Und wir bauen ja gerade einen Verwaltungsneubau Gesamtschule am Schulzentrum. Da sollen nochmal etwas über 150 Quadratmeter PV draufkommen aufs Dach. Dann haben wir also am Ende irgendwas um die 1200 Quadratmeter. Die haben eine Leistung von im Moment von 140 kW im Peak. Da kämen nochmal mit dem Neubau Gesamtschule Verwaltungsgebäude, da kämen nochmal 30 obendrauf. Also wir machen nicht nichts. Das macht im Schnitt Kilowattstunden im Jahr aus von so zwischen 130 und 150.000. Und auch in diesem Jahr, ich habe jetzt nur die Zahlen bis 2019, ja. Auch in diesem Jahr sieht das ja so aus, als wenn die Sonne einfach weiter scheint. Da sind wir also dabei, und es gibt auch andere Gebäude, auf die man so kommt, wo man sagt, warum ist da eigentlich nichts drauf? Teilweise gibt das die Statik nicht her. Teilweise sind wir in der Prüfung, beispielsweise bei der öffentlichen Begegnungsstätte oder bei dem Gebäude im Freibad. Aber eine Fläche, über die ich selber nachgedacht habe, da habe ich jetzt letzte Tage auch nochmal mit unserer Energiemanagerin gesprochen. Das ist halt das Hauptgebäude am Schulzentrum. Ich habe gefragt, warum ist denn da eigentlich nichts drauf? Und da ist halt das Problem, Da kriegen wir irgendwann möglicherweise ein statisches Problem und da warten wir im Grunde genommen darauf, dass wir eine Dachsanierung durchführen. Denn dann kann man da entsprechende Solarbahnen mit reinsetzen. Das ist dann eben leichter, also rein vom Gewicht her, ne? Und das würde dann dazu führen, dass die Dachhaut und Solar dann in einer Schicht verlegt wird und dadurch spart man Kosten, Zeit und Gewicht und dann kann man auch das Dach des Schulzentrums angehen. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr die Flachdächer der Turnhallen in Winkenhock und Kerwenheim saniert und haben das da überprüft und da geht's halt eben nicht, beziehungsweise da ginge es nur mit einem erheblichen Aufwand und deswegen haben wir zum Beispiel da davon abgesehen, weil das dann sich einfach nicht mehr rechnet. Also die Fördermöglichkeiten für PV sind in den letzten Jahren zurückgegangen und das muss sich ja alles irgendwo auch rechnen. So ein Lapolar machen wir ja nicht. Unterm Strich lässt sich aber sagen, beispielsweise die Photovoltaik auf dem Dach des Rathauses wird zu 80% dafür eingesetzt, den Strom im Rathaus zu produzieren. Und der Rest wird halt eingespeist. Also da versuchen wir schon ein Stück weit Autarkie herzustellen. Und um die Ausgangsfrage von Herrn Baerbeik nochmal zu beantworten, ich glaube, ich muss hier wirklich widersprechen und sagen, wir tun was, was Photovoltaik auf den öffentlichen Gebäuden angeht und überprüfen auch regelmäßig, ob wir nicht doch Photovoltaik auf Dächer draufbringen.
Du willst der Bürgermeister sein für alle Kevelerer und Hut ab. Jetzt haben wir hier heute einen wilden Ritt gemacht in einer guten halben Stunde durch die Ortschaften. Also genau um dies ja geht, um alle Kevelerer mit abzuholen. Respekt, was wir in der Zeit alles untergebracht bekommen haben. Ich glaube aber nach wie vor, es werden wahrscheinlich noch viele, viele Fragen kommen. Und die wollen wir natürlich auch in den nächsten Podcasts hier abarbeiten. Und das ist relativ easy. Wenn da noch eine Frage ist, dann bitte einfach stellen. Gerne auch als Audionachricht 0151 1240 6792. Dominik, für dich gilt jetzt einmal durchatmen und dann hören wir uns in gut zwei Wochen wieder mit Pichlers Podcast, dann schon Folge 6.
Ja, und normal, es bleibt ja, also wir konnten jetzt ja die Ortschaften wirklich nur anreißen und wir haben uns jetzt wirklich bemüht, jetzt nur den Ortschaften einen Rahmen zu geben, sind jetzt doch über Klimaschutz und alles Mögliche dann auf verschiedene andere Themen noch gekommen, aber wenn man eben auch Fragen der Bürger noch beantworten möchte, dann ist das eben so. Wenn es noch Fragen zu Ortschaften gibt oder zu anderen Themen gerne stellen, merkt man ja jetzt hier auch Fragen zur OW1 und anderen Themen, die drücken wir dann eben auch noch in eine spätere Folge rein. Das ist nicht das Problem. Das kriegen wir gerne hin und wollen ja auch Fragen beantworten.
Nicht nur Bilder, sondern auch viele Antworten. Hier in Pichlers Podcast, Folge 5. Dankeschön.
Gerne.